Ist denn jetzt schon Weihnachten? Nein, noch nicht ganz. Morgen ist zumindest schon mal Heiligabend und wir können alle die Geschenke abholen. Wolfgang und ich, wir dachten uns, wir beschenken euch heute mit einem öffentlichen Teil des ansonsten streng abgeriegelten Salons, bevor wir Branko Milanovics Buch ausführlich besprechen. Haben Wolfgang und ich uns jeweils drei Thesen vorgestellt, mit denen wir in das Buch reinwechseln. Vieles entsteht natürlich erst im Gespräch, wie zum Beispiel diese Erkenntnis, dass der ganze MAGA America First Isolationismus eigentlich nur Plan B ist. Wenn es mit dem Imperialismus nicht mehr funktioniert, dann versucht man sowas. Bei so einem Buch machen solche Exkurse richtig Spaß. Es wird einem vieles erklärt. Zumindest die kleinen Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, wollen wir euch hier heute schon mal schenken. Auch für den Weg nach Hause natürlich. Man sitzt jetzt im Zug, der fährt nicht, man langweilt sich, also kann man einen Podcast hören. Die neuen Zwanziger sind da natürlich an eurer Seite.
Hallo Wolfgang.
Hallo Stefan.
Ich habe in unserem Buch einiges zu Marx gelesen. Überdenkst du deine Lektüre von Marx nochmal?
Ich würde sie erweitern.
Was heißt erweitern?
Nun ja, deine These ist, dieses Buch sagt uns, Marx hat Unrecht, oder was?
Also, ich möchte es ganz explizit wie folgt sagen, nachdem ich dieses Buch ausführlich studiert habe und überrascht war. Es war ja deine Empfehlung.
Ja.
Und ich dachte mir so, ah ja, hier kommt ja auch Marx drin vor. Also, es liegt irgendwie nah. Ich kannte Branko Milanovic, obwohl du den vorher immer mal erwähnt hast, nicht lesend.
Ja.
Und muss doch jetzt sagen, diese ganze große Idee von Marx, dass auf den Kapitalismus zwangsläufig der Sozialismus folgt, geht vielleicht gar nicht auf. Und Milanovic schreibt so darüber, dass er sein eigenes Argument abschließt mit, und es würde auch Marx heute so sehen.
Ja, die Sache ist ja die, dass Marx gar nicht so sehr eine Zwangsläufigkeit sah, also es wird kommen, ja, dann muss man ja nur warten. Dann hätte man ja auch gar nicht über revolutionäre Subjekte oder so nachdenken müssen, über eine Arbeiterklasse, sondern dann warten wir ab und irgendwann schlägt die Uhr 12 und dann ist der Sozialismus da. Sondern es ist ja die Frage, ob der Kapitalismus ein Stadium schafft, von dem aus der Sozialismus möglich ist. Und wenn ich gerade diese kleine Abzweigung machen darf. Es gibt ja von Branko Milanovic noch das Buch Kapitalismus global und dort erzählt er ja, wie der Sozialismus im 20. Jahrhundert eine wichtige historische Funktion hatte, nämlich eine kontraintuitive. Wir würden ja auch sagen, aha, der Sozialismus entwickelt sich aus dem Kapitalismus. Die These ist ja relativ leicht zu verstehen. Die Produktivkräfte werden entfesselt. Wir haben heute, das betonen wir ja hier laufend, einen unglaublichen stofflichen Reichtum. Nur kommt er ganz häufig bei denen, die ein Bedürfnis danach haben, nicht an, weil sie kein Geld in der Hand haben, um das entsprechende zu kaufen. Aber eigentlich sind wir uns ja einig, zum Beispiel jetzt für Deutschland oder für ganz Europa gesprochen oder für den Westen, müsste kein Kind hungern. Man sagt nicht, ja, leider haben wir zu wenige Äpfel, deswegen gibt es keine für die Kinder, sondern wir haben Leute, die sehr viel Geld haben und Leute, die haben wenig Geld. Die Idee ist also, wenn diese Produktivkräfte so entfesselt sind, dann kann man eigentlich sie irgendwann in die Hände der Arbeiter nehmen oder sie ergreifen sie sich und dann kann man die Wirtschaft so organisieren, dass man nach den Bedürfnissen produziert und da ein Reich der Freiheit schafft, das so im Kapitalismus nicht möglich ist. Die historische Entwicklung aber war folgende, und das ist etwas, wo Branko Milanovic nochmal Bezug drauf nimmt, ist, dass der Sozialismus diente im 20. Jahrhundert dazu, dass in den noch feudal organisierten Gesellschaften plötzlich eine Revolution stattfand und diese Revolution hat die feudalen Verhältnisse abgeschafft. Da wurden dann die Könige geköpft oder was auch immer. Oder der Zar. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass der Sozialismus sich dauerhaft etablierte, sondern man hat durch den Sozialismus dann die Produktivkräfte entfaltet, hat stofflichen Reichtum geschaffen und dann hat der Kapitalismus übernommen. Das heißt, der Sozialismus wurde zur Brücke für den Kapitalismus. Jetzt gibt es aber eine neue Entwicklung, nämlich, dass wir eine Klasse haben, die nicht nur Vermögen hat und reine Rentier-Daseins führt, wie wir das aus dem 19. Jahrhundert kennen. Denken wir an Jane Austen-Romane, ja, da sitzen die da, sind Pächter von irgendwas. Wir wissen gar nicht so genau, wo kommt das ganze Geld her. Jedenfalls arbeiten die nie, die machen nie einen Finger krumm. Ja. Und jetzt haben wir so eine neue Klasse, die viel Geld hat, geerbt durch Vermögen, und auch noch viel Geld verdient, also die sich absolut zur arbeitenden Bevölkerung sieht. Und diese Klasse hat Marx nicht sehen können, weil das auch nicht klar war, dass der Kapitalismus sich so entwickelt. Und Marx hat auch nicht sehen können, dass sich eine solche ein Wohlstand so global entfalten kann, dass plötzlich wir die Staaten in dieser Weise konkurrierend gegenüber haben, wie Milanovic uns das jetzt hier beschreibt. Und das führt natürlich erstmal dazu, dass hier kein Weg für den Sozialismus offen ist.
Ja, also finde ich interessant, dass er sagt, Marx hätte mir zugestimmt, so wie ich über die Manager schreiben, den Managerialismus, also die Managerial Class, die wir von Catherine Liu und so schon gehört haben und die sozusagen die großen Verwalter sind.
Ja,
die dieses Konkurrenzverhältnis der Staaten und so weiter für sich weiter ausnutzen. So ein bisschen wie wenn das Family Office plötzlich sich einfach mit aufschwingt.
Ja.
Und dann plötzlich damit mal.
Ja.
Außerdem haben wir hier eine starke These, finde ich, über Nationalismus oder eine Aufforderung fast, ein Appell über Nationalismus nochmal neu nachzudenken. Du hast ja im Vorgespräch eben schon gesagt, Milanovic interessiert sich nicht so allzu sehr für die konkreten Führerpersonen.
Ja.
Die irgendwo politische Geschäfte führen, sondern die sind im Grunde austauschbar. Der Zeitgeist hat sie halt hervorgebracht und dann wird so ein bisschen deren Tagebuch in der Tagesschau erzählt, aber es ist jetzt nicht so entscheidend. Und das gilt auch für große Ideen. Also er sagt, Nationalismus, ja, wächst aus der Gier der Einzelnen heraus und dann will man das halt beschützen, einen Zaun bauen, bevor die Nachbarn kommen und so. Mhm. Und es ist jetzt gar nicht so ein großer politischer Wind, der weht, sondern das ist einfach eine ökonomische Ableitung. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist
in der Tat.
Das ist fast wie die Systemtheorie immer wieder zurückzuziehen auf körperliche Bedürfnisse.
Ja.
Symbiotische Mechanismen. Wie genau ist der Körper, und zwar nicht als kognitives, sondern biologisches System an die Gesellschaft gekoppelt? Und irgendwie muss ich habe Hunger gesellschaftlich verrechnet werden. Und plötzlich haben wir einen Knappheitsdiskurs, der einfach Profite verrechnet und so weiter und so fort. Finde ich sehr gut. Eine These möchte ich noch vorher.
Wenn ich ja gerade noch anknüpfen kann. Das ist ja so interessant, dass hier nochmal der Nationalismus eigentlich auch entkernt wird. Also wir würden ja immer sagen, aber da gibt es doch dann so Feuilleton-Fragen nach dem Deutschen oder so.
Ja, genau.
Und er würde sagen, naja, die einen holen sich das, die anderen das raus, was jetzt gerade funktioniert. Aber im Grunde kann man es runterrechnen, will ich, dass der da im Nachbarland auch so reich ist wie ich? Weiß nicht.
Ist jedenfalls, du hast jetzt entkernt, das ist genau die Einflugschneise, um zu erklären, ja, das sind schon Ausländer. Aber die wählen halt trotzdem die AfD. Mhm. Und man denkt sich so, ja, genau. Also warum auch nicht?
Ja.
Die haben ja auch was zu verteidigen. Ja. Die haben ihren Laden aufgemacht, die haben ihre Biografie hier gestaltet und das verteidigen die jetzt.
Ja.
Und da kommen halt irgendwelche armen Leute von irgendwo her. Ja. Und dann ist doch einem Syrer, der vor 20 Jahren hierher gezogen ist, völlig egal, ob jetzt ein Äthiopier oder ein Ghana
nach
das Deutschland kommt, so der gehört ja nicht her.
Das ist nur so ein Diskurs aus Schnellroda, Benedikt Kaiser. Der will nochmal gucken, wie deutsch ist denn hier jemand?
Die führen dann
die
so eine
autochtonen
Diskussion.
Deutschen oder wie das dann genannt wird, aber das interessiert sonst niemanden.
Und die werden dann plötzlich notfalllibertär. Man denkt sich, was ist denn das für ein alberner Quatsch? Ich kann es ja einfach sagen, das ist die pure Gier und der Ekel vor anderen Leuten ist und das war's. Also ganz elementare Gefühle. Außerdem, bevor wir hier groß einsteigen und du mir deine Vorab-Erkenntnisse, ich fand es sehr gut, wie der Milanovic einfach Xi, Putin und Trump als Konterrevolutionäre darstellt.
Ja.
Da lag was in der Luft. Männer wurden geboren, sie waren gerade im richtigen Alter. 1+1=2.
Ja.
Jetzt zerbrecht euch nicht das Feuilleton-Gehirn darüber.
Ja. Ist Trump da eine ganz Besonderheit? Und er beschreibt nochmal so ein paar Dinge von Trump, die sehr gut sind, darauf müssen wir nochmal kommen, wie er ja, diese amerikanische Politik-Wirtschaftselite schildert und sagt, na, war der jetzt wirklich so anders als ihr? Ja. Glaubt ihr das wirklich? Aber dass er die so in einem Atemzug nennt, könnte jetzt bei denen, die es nicht gelesen haben, vielleicht im Kopf auslösen, ah ja, genau, das sind ja alles drei Autokraten. Aber das ist gar nicht so der Punkt bei Milanovic jetzt, dass er sagt, ah, das ist die Autokratie gegen die Demokratie, ja, sondern er sagt, sie sind Konterrevolutionäre, bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung, nämlich dass da eine neoliberale Elite entstanden ist, mhm, beziehungsweise eine Oligarchenelite oder eine korrupte Parteielite, gegen die man dann mit Rückhalt der Bevölkerung, also populistisch in diesem Sinne, plötzlich solche Figuren hat aufsteigen sehen. Aber das sei nun einfach eine historische Entwicklung, die das genommen hat und nicht jetzt so ein Sonderfall Trump einfach, mhm, oder ein Sonderfall Putin, sondern, ja, wie du sagst, die waren eben dann zum rechten Zeitpunkt da.
Ja, dass man sich in ihnen irren kann, ja, ist eingepreist.
Ja.
Also Trump wollte den Swamp drainen und den Deep State abschaffen. Und dass sich danach herausstellte, dass er das erst richtig etabliert hat, was man vorher kritisiert hat, ist halt so.
Ja.
Aber diese Verwechslung, die Wahl findet halt statt, wenn die Wahl stattfindet und nicht ein Jahr später, wo man das retrospektiv alles anders sehen kann. Ja. So. Ja. Von daher ist das schon wahnsinnig klug.
Eine These, die ich mitnehme aus diesem Buch, ist, dass wir uns vor globaler Gleichheit eigentlich fürchten.
Ja. Das finde ich wahnsinnig interessant, denn wir hatten jetzt erst wieder unsere Ein Herz für Kinder Gala und so. Mhm. Und das Jahresende ist ja eigentlich immer so ein Fall von, ja, den ganz Ärmsten helfen wir jetzt nochmal. Mhm. Also wer jetzt nur 5 Euro hat, dem schenken wir nochmal 5, dann hat er nämlich 10. Das ist eine Verdopplung. So. Und das gibt's ja auch im globalen Kontext. Also zum Jahresende freuen wir uns nochmal ganz doll, dass auf der anderen Seite der Welt ganz viele ganz Arme aus der Armut ein bisschen geholt werden. So, wenn diese Niveauveränderung aber woanders stattfindet, ach so, die Leute, die vorher immer einen Vietnam-Urlaub gemacht haben, machen den jetzt bei mir in Thailand? Im, mhm, 4-Sterne-Ressort? Nee. Mhm. Plötzlich fallen sie auf, ja?
Ja.
Und das ist natürlich...
Ja. Was? Die Inder trinken jetzt auch mir den Champagner weg? Muss, genau, das denn sein?
Genau, also die Franzosen machen doch nur so und so viel. Das können wir doch nicht alles nach Indien schicken.
Ja.
Ja, aber die bezahlen mehr dafür. Wie, was, hä? Wo haben die das Geld her?
Ja.
So, ich wollte die doch nur aus der Armut holen, ja? Also das finde ich auch, vielleicht ist Fürchten hier das richtige Wort, ja.
Ja. Dann diese schon angesprochene Homoplotia, also, mhm, die zum reichsten Dezil gehören, also zu den reichsten 10%. Von denen gibt es mehr und mehr Leute, die die reichsten Vermögenden sind und die reichsten, genau, Einkommensbezieher.
Also Homo, weil sie beides gleichwertig
haben.
Vermögen und Einkommen.
Und dass es dieses Phänomen jetzt gibt, also dass die Reichen auch arbeiten und zwar harte arbeiten.
Also ich würde sagen, nicht hart, aber viel und so auf gewissem Maße intensiv.
Genau.
Aber also es ist nicht die harte Arbeit.
Nee, es ist work hard, play hard im Sinne von dieser, wir koksen lieber nochmal eine Runde und machen, genau, auch den Freitagabend durch bis in den Samstag.
Man pendelt
hinein.
Auch nur von Millionenstadt zu Millionenstadt, klar, und fliegt auch nur First, ja, Class und so.
Man fasst sonst nichts an, außer die Tastatur, das ist, genau, völlig, genau, klar. Aber dass diese Homoplotia eigentlich Umverteilung nahezu verunmöglicht, weil man ja relativ leicht sagen kann, na, das ist ja leistungsloses Einkommen bei den Vermietern. Aber wenn jetzt da so eine Kaste ist, die auch wirklich arbeitet und eine 80-Stunden-Woche hat, mhm, kann die sich viel besser abdichten vor diesen Umverteilungsdiskursen.
Genau. Und Abdichtung ist genau das Wort. Also du hast die Zahlen ja eben schon genannt. Ich will sie hier nochmal wiederholen. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Denn normale Menschen machen die Erfahrung, okay, die Auswahl fürs Gymnasium kriegen Eltern noch irgendwie geregelt. Aber das Kind dann wirklich durchs Abitur zu bringen und dann auch durchs Jurastudium und zwar an den 3 Top-Unis der Welt und so, das kostet. Und zwar pro Kind 10 Millionen Dollar, die einfach als private Investition, um danach die hunderten Millionen und Milliarden weiter zu schützen, ja, muss man das Kind dann doch, also das Kind muss schon das Jurastudium einmal wirklich machen.
Ja.
Es ist eben nicht das aristokratische, wir schlendern einfach durch Südengland und so, sondern nein, also die Zugangsbeschränkungen sind hart. Wir hatten die Skandale in Amerika mit, wie das mit den Unis ist und wer da nochmal so alles als Sportler eingeschrieben wird in Harvard und so, damit es irgendwie hinhaut. Und das Preisschild lautet 10 Millionen pro Kind.
Ja. Er schreibt hier, dass die monetäre Elite selbst gut gebildet und auch hardworking, also intensiv arbeitend, einen ganz großen Teil des Geldes ausgeben kann oder generell einen Berg Geld ausgeben kann für die Erziehung und Bildung der Kinder, damit diese sich in diesem elitären System durchsetzen. Er sagt, Meritokratie ist nur ein anderer Weg, um eine herrschende Klasse herzustellen.
Ja.
Da geht es dann nicht mehr um den Geburtsvorteil, dass man einen großen Namen trägt. Das kann mitunter auch helfen. Aber wichtig ist wirklich, dass man Educational Credentials hat. Hm. Dass man also Zertifikate hat, die man vorzeigen kann. Harvard, Columbia, da und dort Praktikum gemacht.
Irgendwas in Tokio.
Was auch immer, ja. Das sammelt man alles. Und er sagt dann, und hier kommt er wieder mit Marx, also er ist ja nicht ein Anti-Marxist, sondern er liest ja Marx wahnsinnig produktiv und sagt, naja, von Marx gibt's doch dieses GWG-Strich.
Mhm.
Also das heißt, man hat Geld und das investiert man, dann macht man eine Ware.
Ja,
in Maschinen oder in Kinder.
Ja. Jetzt in Kinder, aber bei Marx halt in Maschinen. Ja.
Und dann bekommt man mehr raus.
Mhm.
Und so lohnen sich auch diese 10 Millionen und er sagt dann ja, also diese 10 Millionen kommen so zustande, dass er vergleicht den Unterschied zwischen der normalen Mittelklasse, was die investieren kann in Kinder und das, was die Reichen investieren, da sind wir bei 10 Millionen
ja.
Differenz angekommen. Das heißt, das ist nahezu uneinholbar.
Es gibt von Tom Krebs.
Mhm.
Diese Forschung, die ich ja in der Kinderwüste auch gleich auf Seite 1 unterbringe, die wir bei Philippa Siegel-Klöckner im Buch gelesen haben, eine Investition in Bildung rentiert sich mit 14% nach 11 Jahren.
Ja.
Das Kind kommt im Arbeitsmarkt an und bringt viel höhere Einkommenssteuergewinne für den Staat mit, als wenn man jetzt irgend so ein Need ist, der erstmal aufgepäppelt werden muss. Philippa Siegel-Klöckner übrigens spektakuläre Instagram-Videos immer wieder zu diesem. Sie bringt eine Bildungsstudie nach der anderen und bringt die innerhalb von 30 Sekunden mit der deutschen Volkswirtschaft in Verbindung. Und dadurch wird einem sofort Angst und Bange. Und das große Problem, das habe ich auch mit Humann und Mary besprochen, als Humann so die Nachfrage hatte, warum investieren wir das Geld nicht einfach mit so viel Rendite? Und das große Problem ist, weil wir sie partikularistisch nicht verrechnen können. Alle Deutschen müssen in alle Kinder investieren, damit es allen Deutschen gut geht. Aber das eigene Kind könnte trotzdem unter die Räder kommen dabei.
Ja.
So. Hier haben wir diese ultimative Bestätigung, dass diese Bildungsrendite tatsächlich da ist und auch radikal knallhart durchgesetzt wird, wenn man sie partikular verrechnet, wenn es in der eigenen Familie bleibt. 10 Millionen für das eigene Kind, um später hunderte Millionen und Milliarden zu bewahren. So. Da sagt sich jede Familie, die eine Milliarde auf dem Konto hat, also diese 10 Millionen bezahle ich auf jeden Fall.
Ja.
So, da organisiere ich sogar noch. Das lasse ich nicht das Family Office machen, sondern da habe ich meine eigenen.
Ja.
So, da gucke ich drauf, was passiert. So, und das können wir auch volkswirtschaftlich machen. Diese Superreichen haben an diesem Punkt recht. Wir sollten von ihnen lernen.
Ja.
Und diese Bildungsrendite für uns alle fruchtbar machen. Und ja, das ist das erste Buch, in dem das so drinsteht.
Das
ist einfach validiert. So, es sind echte 14%. Man muss sie nur einmal reinstecken, dann kommt man sie auch hinten wieder raus. Aber man muss es machen.
Jetzt werde ich dich noch mit einer These konfrontieren. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Haben wir uns, oder nein, ich formuliere es wirklich als These, wir haben uns in den vergangenen Jahren zu viel über Vermögen unterhalten und zu wenig über Einkommen gesprochen.
Widerspruch. Widerspruch aus einfachem Grunde. Der Gini-Koeffizient beim Vermögen ist 0,8.
Mhm.
Statistisch gerundet hat in Deutschland eine Person alles und 80 Millionen haben nichts. Statistisch gerundet im Sinne von so ungefähr 150 Familien haben alles und der Rest hat nichts. So. Beim Einkommen ist der Gini-Koeffizient 0,3.
Ja, ich weiß.
Und zwischen 0,3 und 0,8 liegen dramatische Welten.
Ja, die ja auch Branko Milanović nicht leugnet.
Ja. Wir haben dieses neue Phänomen, dass die Superreichen nochmal einen Weg gefunden haben, ihren Superreichtum abzusichern über ihren Nachwuchs und diese Bildungsinvestitionen.
Mhm.
So. Das heißt, diese jungen Leute treten an zu durchschauen und zu verstehen zu wollen, was mit dem Geld geschieht. Sie sind selber diejenigen, die mit diesem Vermögen arbeiten. Sie lagern das nicht an eine Vermögensverwaltung, an ein Family Office aus. Sie arbeiten also. Dadurch generieren sie auch Einkommen. Aber das heißt noch lange nicht, dass deswegen, ja, nur weil die auch mal so ein Jahreseinkommen von 10 Millionen einfahren, während die Familie selbst 40 Milliarden hat, dass wir deswegen jetzt zu viel auf Vermögen und zu wenig auf Einkommen.
So meinte ich es auch nicht. Also es gibt dieses Phänomen Homo Plotia und es wird auch sich zeigen, ob sich das weiterhin so entwickelt. Noch ist es ja nicht so, dass es gänzlich so ist in dem obersten Dezil. Das macht er auch deutlich und er beschreibt das ja auch für fortgeschrittene kapitalistische Länder. Er zeigt zum Beispiel auch auf, dass das in Mexiko nicht in dieser Weise der Fall ist oder auch in anderen Ländern nicht so stark da ist. Da meinte ich es gar nicht, aber wir haben unglaublich viele Videos auf Instagram gesehen, Tax the Rich und all das. Und ich bin ja auch grundsätzlich dafür. Ich finde es manchmal noch viel zu zahm formuliert alles. Mhm. Nur um das schon mal klarzustellen. Also ich sage jetzt nicht, ach, jetzt lassen wir doch mal den Reichen das Vermögen. Nein, ich glaube aber, indem wir so sehr über diese großen Vermögensberge gesprochen haben, ist uns eigentlich ein anderer Punkt nicht aufgefallen. Nämlich Umverteilung findet ja auch dann statt, wenn ich höhere Löhne einfordere. Und die findet vielleicht auf bessere Weise statt, weil sie im Portemonnaie der Arbeitnehmer landet, während eine Umverteilung, die jetzt Erbschaftssteuer oder sowas bedeutet, erstmal sagt, die Staatskasse bekommt mehr Geld, wer weiß, was die damit anstellen. Mhm. Ich bin generell auch für diese Umverteilung, glaube nur, dass wenn wir jetzt einmal diese Brille aufziehen, die Branko Milanovic uns reicht, dann geht es ja wirklich darum, dass es ja sein Steckenpferd eben nicht wie Piketty Vermögen zu vergleichen, sondern Arbeitseinkommen zu vergleichen. Und diese Arbeitseinkommen im internationalen Vergleich bringen uns eigentlich in die Bredouille, wie eben schon angekündigt, dass wir uns davor fürchten, dass andere zu reich werden, wir aber plötzlich auch nicht mehr so ganz einfach sagen können, naja, diese Superreichen, die haben diese unglaublichen Vermögensberge, da müssen wir mal ran, sondern wir müssen auch, wenn wir in einem globalen Verhältnis sehen, eigentlich ganz hart nochmal uns selbst befragen, sind wir nicht im Grunde erbitterte Nationalisten? Dass wir sagen, oh Gott, bevor jetzt wirklich mehr Chinesen so reich sind wie reiche Westler, müssen wir irgendwas dagegen tun, weil ich möchte jetzt nicht plötzlich im Urlaub oder beim Ticketkauf für das nächste Taylor Swift-Konzert oder so mit anderen Reichen noch konkurrieren, die dazugekommen sind. Beziehungsweise, wir haben ja so viel darüber gesprochen, wo steht man wirtschaftlich, ist eine Frage von Relation. Und auch da zeigt er uns ja, dass wir mit unseren Reallöhnen in Deutschland mal ganz oben in der Welt standen. Mhm. Und das Höchste war, glaube ich, 1992. Und wie sich das alles jetzt relativiert, damit werden auch Produkte teurer. Die Frage ist also, wird man in 10 Jahren noch sich als Facharbeiter ein iPhone leisten können oder nicht mehr? Ist das dann einfach außer der Welt? Diese Fragen stellen sich da und womit ich nicht sagen will, wir vergessen jetzt die Vermögensungleichheit, aber ich glaube, wir müssen viel mehr den Fokus auf die Einkommen richten, weil man doch darüber nochmal mehr aussagen kann, als wenn man einfach nur sagt, ja, da gibt's Leute, die haben ganz, ganz viel Geld, aber dann kann man sich sehr schön aus der Gleichung rausnehmen.
Jetzt kommt ein Kicker-Argument, geradezu ein Stunt von mir. Ich habe ja bislang sehr, sehr, sehr häufig über Erbschaftssteuer geredet und eigentlich nie über Vermögenssteuer.
Ja.
Ich habe einmal über Vermögenssteuer geredet, als wir im Sommersalon darauf zu sprechen kamen, dass ja die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde, als Veronika Grimm und so weiter. Und ich sagte, nee, nee, die wurde ausgesetzt, weil die Grundstück- und Immobilienpreise vom Verfassungsgericht damals als, nee, die müssen neu bewertet werden, die werden zum Teil Faktor 10 zu billig verrechnet. Ich finde übrigens, jetzt haben wir eine neue Grundsteuerreform, die jetzt auch juristisch durch ist, sozusagen, durchs Verfassungsgericht. Also wir können jetzt durchaus sagen, wir haben jetzt wieder eine Bewertungsgrundlage. Also wir können die Vermögenssteuer wieder aktivieren. Aber, Achtung, These, die Erbschaftssteuer ist eine Einkommenssteuer.
Mhm. Inwiefern?
Derjenige, der das Erbe entgegennimmt, berechnet es bei sich als Einkommen.
Ja.
Und dann ist das ein Einkommenssteuersatz.
Könnte man so machen.
So, und von daher, deine These, wir haben zu wenig über Einkommen und zu viel über Vermögen. Ich sage, nee, die Erbschaftssteuer war ja immer eine Einkommenssteuer, also ist immer eine Einkommenssache gewesen, ja. Also sozusagen einfach nur im intergenerationalen Diskurs ist es halt eine Einkommensversteuerung.
Ja. The Great Global Transformation ist ja erstmal ein Buch, das so klingt, als ginge es hier um Geopolitik, tut es auch, aber es ist ein anderer Ansatz, nämlich sich auf die Zahlen zu konzentrieren bei den Einkommen. Wie haben sich da die Volkswirtschaften entwickelt? Wo sind sie gewachsen, gefallen? Es ist ein Mensch, Branko Milanović, der in Relationen denkt. Und wenn wir über Ungleichheit nachdenken, das muss man nochmal betonen, auch wenn es eine Binsenweisheit ist, ist ja völlig klar, dass wir immer relational denken müssen.
Mhm.
Bin ich genauso reich, wenn ich einen BMW fahre und mein Nachbar hat einen BMW? Eigentlich könnte man sagen, oder wenn ich einen BMW fahre, mein Nachbar kann nur einen Golf fahren.
Ja.
Macht das einen Unterschied? Weil ich fahre ja immer noch den BMW. Aber fühle ich mich ein bisschen besser, wenn das so ist, wenn es diese Kluft gibt? Und das ist eigentlich eine Kernfrage, die jetzt Branko Milanović aber nicht so anthropologisch aufmacht. Am Ende ein bisschen, das finde ich auch, da ist die einzige Schwäche im Buch. Aber er will tatsächlich das auf die einzelnen Nationen sehen.
Mhm.
Fühlt man sich ein bisschen schlechter, wenn die anderen ein bisschen besser werden? Und wir hatten mal vor vielen, vielen Monaten einen Lanz-Precht-Podcast. Da hatte Precht dieses Wort subkutan,
ja,
das sich in Deutschland viele als absteigend erleben. Also was einmal die Realität auch ist. Aber es ist so subkutan etwas da, dass hier etwas verrutscht in der gesamten Welt. Und dieses Subkutane, das Unterschwellige, wenn man so möchte, wird hier jetzt nach oben gespült von Branko Milanović, weil er die Statistiken zur Hand hat und sie lesen kann.
Ja, also schon der Einstieg ins Buch macht für mich als neue Kunde von Branko Milanović, um die ökonomische Diktion gleich mal zu verwenden, also erstmal ein Buch von ihm gelesen. Und da wird es ja gleich super deutlich, man wird es ein bisschen an die Hand genommen. Achtung, Achtung, lieber Leser, hier geht es um das große Bild, der große rote Faden. Es gibt also drei globale Veränderungen, die er uns vorstellt.
Das war erst der Teaser, in dem wir uns mit jeweils drei Thesen aus dem sensationellen Buch The Great Global Transformation von Branko Milanović konfrontieren. Anschließend diskutieren wir rund 2,5 Stunden über dieses sensationelle Buch. Danach gibt es wie immer Empfehlungen. Gute Artikel, gute Bücher, das alles zusammen gibt es, wenn man den Salon abonniert, über Apple, Patreon und Steady. Außerdem kann man über Steady den Salon auch für ein Jahr verschenken. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, wird vielleicht dort fündig. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem neuen Salon.